Versorgung von nicht operativen Patienten in Deutschland generell sehr viel schlechter gestellt als die Versorgung von operativen.
Es ist ein multimodaler Ansatz der ist erfolgreich.
Ja. Ja. Was ist das Wichtigste für Sie? Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Dieser Podcast und auch Videocast richtet sich an innovative Ärztinnen und Ärzte und Health-Tech-Experten, die interessiert sind an praxisnahen, inspirierenden digitalen Tools, Lösungen, Innovationen, die das Leben von Patientinnen und Patienten und natürlich auch von den medizinischen Fachkräften verbessern und erleichtern. In der heutigen Folge sprechen wir über eine Erkrankung, die häufig im Hintergrund bleibt, aber das Leben vieler Menschen stark belastet. Die Acne inversa. So richtig genau wusste ich ehrlich gesagt nicht, was das war, aber ich habe es dann erfahren von meinen Gästen, und zwar Herrn Dr. Uwe Kirschner. Er ist niedergelassener Dermatologe und Experte für Autoimmundermatosen, sowie Brigitte Link-Grebe. Sie ist die Generalsekretärin der Deutschen Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung. Gemeinsam haben sie ihr innovatives Versorgungsprojekt vorgestellt und auch, und das ist ganz besonders, 2024 den renommierten MSD-Gesundheitspreis gewonnen. Und zwar sowohl den ersten Platz der Jury als auch den Publikumspreis. Und das will was heißen. Also, du erfährst hier nicht nur, warum Acne inversa eine Herausforderung für die Betroffenen ist, sondern auch für das gesamte Gesundheitssystem und wie spezialisierte Zentren die Versorgung revolutionieren können und wie auch bei denen vielleicht in Zukunft eine digitale Gesundheitsanwendung eine Rolle spielen kann. Es bleibt spannend, bleibt dran, es lohnt sich. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du hier zuhörst oder zuschaust, und begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Uwe Kirschner und Frau Brigitte Link-Grebe. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Kirschner, wollen Sie sich jetzt erstes vorstellen? Wer sind Sie und was machen Sie?
Ja, mein Name ist Uwe Kirschner. Ich bin niedergelassener Dermatologe in Mainz. Und ich habe eine große Praxis, die quasi das komplette Feld der Dermatologie abdeckt. Wir sind aber ein bisschen spezialisiert auch auf Autoimmundermatosen und gerade haben einen großen Standpunkt oder Schwerpunkt bei der Acne inversa, der Hidradenitis suppurativa, wo wir mittlerweile über 2000 Patienten behandelt haben.
Frau Grebe.
Ja, mein Name ist Brigitte Link-Grebe. Ich bin Generalsekretärin der Deutschen Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung. Und wir beschäftigen uns seit dem Jahre 2004 mit evidenzbasierter Gesundheitsversorgung und versuchen so Leitlinien in die Praxis zu transferieren.
Sehr schön. Und ich glaube, die meisten, und ich muss sagen, ich auch, als ich das erste Mal Acne inversa gehört habe, dachte ich so, Gott, habe ich im Dermatologiekurs nicht aufgepasst. Vielleicht erstmal, bevor wir starten, auch für die Kolleginnen und Kollegen und alle anderen Experten, die uns hier zuhören. Was ist Acne inversa? Herr Dr. Kirschner, können Sie das nochmal so ein bisschen in einfachen Worten erstmal erklären? Um was geht es da genau? Was für eine Erkrankung ist das?
Meine Erfahrung im Studentenkurs war dieselbe. Der Facharztausbildung ist eine Erkrankung, bei der es rezidivierend immer wieder zu entzündlichen Knoten und Abszessen, vor allem in inversen Körperregionen, also klassischerweise in den Achseln, Leisten, in der Gesäßfalte, aber auch zum Beispiel in der Unterbauchfalte oder bei Frauen auch oft unter der Brust kommt. Und das Problem mit der Acne inversa ist, dass diese Entzündungen quasi rezidivierend auftreten und die Haut dauerhaft zerstören. Also nicht, wie wir es zum Beispiel von der atopischen Dermatitis kennen, wo quasi die Haut, wenn sie aushält, wieder normal ist, zerstört die Acne inversa die Haut dauerhaft. Und das führt halt zu einer massiven Beeinträchtigung der Lebensqualität. Und es ist die Hauterkrankung, die das höchste Risiko birgt, damit dauerhaft erwerbsunfähig zu werden. Das heißt, es ist also eine fortschreitende, mutilierende Erkrankung.
Wie viele Betroffene gibt es in Deutschland?
Das weiß man nicht genau. Die Zahlen gehen ungefähr von 1% der Bevölkerung aus, wobei das natürlich eine große Streuung über verschiedene Schweregrade ist. Aber insgesamt 1% ist gar nicht wenig. Man muss sich vorstellen, das ist die Einwohnerzahl von Frankfurt.
Ja, also unglaublich, das war mir auch gar nicht so bewusst und deswegen auch meine Anschlussfrage, wie kam es denn dazu, da so ein Projekt zu starten und erstmal diesen Bedarf zu erkennen, weil meistens sind die ja irgendwo in Deutschland verstreut in den Praxen, da muss sich ja jemand mal hingesetzt haben und gesagt haben, wir führen das jetzt hier zusammen. Wie kam es denn dazu und ganz konkret zu diesem Projekt, Ismael? Freundin Grebe, wer möchte antworten?
Ja, wir hatten mit der Uni Mainz Kontakt als Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung. Wir hatten mit Herrn Dr. Kirschner Kontakt und bei Dr. Kirschner als auch in der Universitätsmedizin Mainz gab es eine spezielle Sprechstunde für Acne Inversa. Sie haben auch in der Uni Mainz zu dem Thema geforscht und so ist das Projekt entstanden, weil wir dann gesagt haben, oh, das sind vor allen Dingen junge Menschen, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben. Das fängt meist in der Pubertät an. Und das war halt der Grund, warum wir gesagt haben, wir möchten so ein Projekt starten, damit wir in der ambulanten Versorgung A, das Wissen zur Acne Inversa verbreitern im Gesundheitssystem, also bei Ärzten und Pflegefachpersonal, als auch für die Bevölkerung. Und dann haben wir uns überlegt, wie kann so ein Projekt aussehen, was gibt es für Leitlinien, welche Elemente sind in der Leitlinie nicht abgebildet, was gehört zu einem guten Behandlungspfad. Und waren der Überzeugung, dass wenn man nach dem Muster der onkologischen Zentren arbeitet, dass wir dann schon eine Versorgungsverbesserung für diese Patientengruppe initiieren können.
Sehr spannend. Bevor wir jetzt da in die Tiefe gehen und dieses Projekt aufgebaut wurde und auch wie die Studienergebnisse dazu waren, wir haben uns ja kennengelernt, das finde ich jetzt nochmal wichtig für die Zuschauer und die Zuhörer zu sagen, Sie haben für dieses Projekt Ismael in den MSD Gesundheitspreis den ersten Platz gewonnen und auch den Publikumspreis. Und ich finde, das sagt unfassbar viel aus, dass sowohl die professionelle Jury als auch das Publikum und wahrscheinlich auch viele Patientinnen und Patienten von Ihnen gesagt haben, das ist so wertvoll, das muss unbedingt in die Versorgung mit integriert werden. Und wollte ich noch mal gerne vorab sagen, bevor wir jetzt in die Tiefe steigen. Wie ist so ein typischer Ablauf, wenn ein Patient zu Ihnen kommt das erste Mal, Herr Dr. Kirschner, was macht dieses Projekt so anders im Vergleich zu der Zeit davor?
In der Zeit davor sind die Patienten quasi völlig wahllos gekommen. Das heißt, man hatte von leicht bis schwer Betroffenen alle Schwere gerade. Man hatte Patienten, die ihre eigene Diagnose noch nicht gekannt haben. Und man hatte sehr, sehr wenig Auswahl oder Ideen, die man machen konnte. Also es hat sich quasi in den letzten Jahren, auch während des Projektes, hat sich sehr, sehr viel getan. Es kamen innovative Versorgungsformen dazu. Es ist eine Vernetzung entstanden mit den Bundversorgern. Wir haben gesehen, dass wir mehr Fokus auch auf Kriterien wie Depression, Schmerz, Lebensführung und so legen müssen. Und das alles zusammenzuführen, sodass man sagt, wenn ich die Patienten das erste Mal sehe, geht es nicht einfach nur darum, dass ich dem irgendwie schnell eine Tablette oder eine Creme verschreibe und wieder loswerde, sondern dass ich wirklich sagen muss, okay, ich habe eine sehr, sehr vielfältige, multidimensionale Erkrankung, wo ich auch verschiedene Aspekte eingehen muss, wo ich auch den Leuten quasi sagen muss, pass auf, wir müssen einen Plan machen. Wir sehen uns nicht nur einmal, sondern du hast eine chronische Erkrankung. Wir sehen uns ab jetzt häufiger und wir gehen Schritt für Schritt diesen Weg. Das macht einen Riesenunterschied, macht in der Perspektive für die Leute auch einen Riesenunterschied.
Ja, das ist ja, also vielen Dank für dieses Feedback und das kann ich nur unterstreichen und begegnet mir immer wieder, dass interdisziplinäre Teams, eigentlich kann man ja fast sagen, dass jede Erkrankung oder besonders bei chronischen Erkrankungen ein interdisziplinäres Team braucht und verschiedene Perspektiven auf diese Erkrankungen, die dafür notwendig sind, um Entzündungen zu reduzieren oder auch natürlich besonders bei Autoimmunerkrankungen da darauf einzuwirken. Freundin Grebe, haben Sie dazu eine Patientengeschichte, um das jetzt mal so ein bisschen greifbarer zu machen, die Sie uns hier teilen können. Wie geht es den Patienten, wenn die sehr, sehr geordnet über eine längere Zeit begleitet werden? Was meinen Sie eigentlich mit längerer Zeit? So 1, 2, 3 Jahre oder noch länger?
Eigentlich ein Leben lang.
Ah ja,
weil,
okay.
Ja, Acne inversa ist einfach eine chronische entzündliche Erkrankung. Und es gibt viele Co-Erkrankungen dazu, wie zum Beispiel Morbus Crohn. Also die Menschen leiden ja nicht nur an ihrer Hautabszessen, sondern sie haben auch noch entzündliche Darmerkrankungen oder sie haben Schilddrüsenprobleme oder sie haben polyzystische Ovarien, die Frauen. Sie haben dann auch teilweise Probleme während der Menstruation, dass sie arbeitsunfähig sind über mehrere Tage. Und all diese Aspekte müssen ja zusammengeführt werden. Das heißt, man braucht ein Zentrum auch deshalb schon, damit ein Zentrum führt. Das heißt, damit der Austausch mit dem Gynäkologen stattfinden kann, damit der Austausch mit dem Koloproktologen stattfinden kann, damit der Austausch stattfinden kann mit dem Hausarzt, der das ja auch alles irgendwie noch betreuen und begleiten muss. Und die Patientengeschichte ist einfach, ich habe eine Patientin im Screening gehabt, im Erstscreening und im Abschlussscreening. Und das Erste, was sie machte, ist, sie nahm mich in den Arm. Und dann war ich so, ja, in Covid-Zeiten und sie sagte, ich kann jetzt wieder so viel machen. Ja, ich habe jetzt Pflaster, mit denen ich alles machen kann, den ganzen Tag. Und kein Abszess entleert sich mehr in meine Kleidung. Das war eine so emotional und habe ich gedacht, oh, wie niedrigschwellig ihr schon geholfen werden konnte. Eine andere Patientin war total stolz, dass sie jetzt eine Ausbildung beginnen kann, dass sie sich beruflich weiterentwickeln kann. Und sie hatte die ganze Zeit Sorge, sie würde quasi berufsunfähig und hat so eine deutliche Verbesserung gespürt, dass sie sich in der Lage fühlte, eine Ausbildung zu machen. Also komplett ihr Leben neu zu starten. Andere haben in dieser Zeit Partner gefunden. Ja, weil die Abszesse zurückgegangen sind. Und man kann nicht sagen, so ein Patientenschicksal, sondern wenn ich so dieses Feedback sehe aus den Screenings, dann war das immer schon sehr emotional. Ja, und Patienten, die halt nicht in der Interventionsgruppe waren, auch die haben gesagt, wir sind euch dankbar, dass ihr überhaupt das Thema zum Thema macht.
Genau.
Ja, das für uns hat sich ja nichts verbessert. Erstmal, es ist ja alles so geblieben. Ich war sehr traurig, dass ich nicht in der Interventionsgruppe gelandet bin. Aber ich möchte euch trotzdem danken, dass ihr das hier alles macht. Und die Patienten haben so viel Hoffnung, dass das jetzt in die Regelversorgung etabliert wird, dass wir es schaffen können, 100 bis 150 Zentren innerhalb der nächsten 18 Monate aufzusetzen. Das Problem ist, wir haben keine gesetzliche Norm, die einfach sagt, ja, das Projekt war super, ja, der Innovationsausschuss hat das ja auch bestätigt und jetzt gehen alle Kassen her und machen einen gemeinsamen Vertrag und öffnen das Thema für die Regelversorgung. Es ist unendlich schwer, alle Kassen an einen Tisch zu bekommen, um einen gemeinsamen Vertrag mit einheitlichen Einschreiberegelungen, ja, zu erreichen. Also wir versuchen das, wir haben Gespräche und wir haben auch mit Gesundheitspolitikern zu diesem Thema gesprochen. Also das, was wir uns wirklich alle wünschen, sowohl unser Konsortium als auch die Acne Inversa Zentren, ist, dass wir bald genauso weitermachen können wie im Projekt, weil jetzt haben wir immer nur einzelne Elemente, die wir gerade aufrechterhalten können, weil es einfach auch nicht finanziert wird.
Ja, da kommen wir später nochmal drauf. Ich würde nochmal gerne nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Also erste Frage, wie viele Acne Inversa Zentren gibt es aktuell?
Also Acne Inversa Zentren aus dem Projekt waren 14.
Davon ja, okay.
Da haben jetzt zwei quasi aufgehört und gesagt, wir können das unter diesen Bedingungen nicht gewährleisten. Und die anderen 12 versuchen es auf diesem Level aufrecht zu erhalten. Ja? Patientenedukation und die psychologische Begleitung, die ist schwieriger geworden, weil es einfach keine Finanzierung dafür gibt. Das Wund- und Läsionsmanagement kriegt man so, ja, sag mal, gerade so hin, ja, wenn man in der Nähe einen spezialisierten Leistungserbringer hat. Der Herr Dr. Kirschner hat sich spezialisiert, ja, für, das ist bei ihm eine Spezialsprechstunde und von daher ist es auch anders getaktet in seiner Praxis. Und die Patienten brauchen Zentren, wo sie langfristig hingehen können.
Lassen wir auch nochmal den Krankenkassenvertretern und aber auch natürlich auch anderen Ärztinnen und Ärzten, die vielleicht Interesse daran haben, da sich mit zu beteiligen, nochmal ein bisschen mehr Inhalt auch noch geben, um was es genau geht oder was in der Studie rausgekommen ist. Herr Dr. Kirschner, können Sie nochmal genau erzählen, auch mit der Sie sich natürlich beim MSD-Gesundheitspreis dann beworben haben, was haben Sie genau untersucht und was waren die Ergebnisse? Von dem, was ich jetzt bislang gehört habe aus Ihren Patientengeschichten, kann man ja ganz klar sagen, diese Versorgung führt zu mehr sozialer Teilhabe, zur Erhaltung der Erwerbsfähigkeit. Ja. Und wenn man sich mal vorstellt, dass eine ganze große Stadt wie Frankfurt arbeitet oder nicht arbeitet, hat das schon großen Impact. So, ich wollte das nochmal hervorheben, wie relevant das doch ist. Herr Dr. Kirschner, zur Studie. Möchten Sie da ein bisschen was sagen, uns erzählen?
Ja. Die Studie hat natürlich nicht nur untersucht, ob das Leben für die Menschen besser wird, sondern es hat natürlich auch ganz konkret geguckt, haben wir eine Verbesserung der Haut erreicht. Ja. Also wurde quasi eine Fallkontrollgruppe gebildet, es wurden Leute im AIZ versorgt, es wurden Leute in der Regelversorgung versorgt, dann wurde verglichen quasi, was hat sich für die geändert, die in der im AIZ versorgt wurden. Also es wurde geguckt, ist die Haut besser geworden, kam es zu weniger Abszessen, ist der Progress gestoppt worden, dass die Leute quasi nicht mehr vom leichten schnell in den höchsten Schweregrad aufsteigen. Es wurde geguckt, ob sich Verbesserungen in der Lebensqualität ergeben haben. Es wurde geschaut, hat sich der DLQI verbessert, hat sich die Schmerzempfindung verbessert, gemessen am NRS. Und es wurde der HEDS-Score erhoben, also der Depressionsindex, und geschaut, ob das quasi zu einer Verbesserung geführt hat. Und man konnte quasi sehen, dass durch die Bank weg alle Punkte eine Verbesserung erzielt haben. Sowohl die Haut wurde besser, sowohl es konnte gezeigt werden, dass der Progress verlangsamt gestoppt wurde für einen großen Teil der Patienten. Es konnte gezeigt werden, dass Depressionen zurückgingen. Es konnte gezeigt werden, dass die Schmerzen besser wurden. Also es war insgesamt ein in jeder Hinsicht sehr erfolgreiches Projekt.
In unserem Vorgespräch hatte ich schon mal, und Sie haben es ja gerade wieder bestätigt, das ist sozusagen eine lebenslange Betreuung. Wie oft kam mir natürlich sofort in den Kopf, und wir sind hier bei Docs Digital, hier geht es natürlich auch um Technologie, und Sie bestätigen mir das gerade von den Gräbe, wo Sie sagen, ja, die Wundversorgung können wir aufrechterhalten, aber die Edukation und die Dinge drumherum, das ist schwierig, wo ich denke, Mensch, das bietet sich doch an, auch technologische Lösungen mit einzusetzen, besonders wenn so eine Patienten-Journey, so heißt es ja immer, so schön, so lang ist. Frage, wie oft kommen die zu Ihnen in den Zentren? Also in was für Rhythmen kommen die Patienten?
Nach Krankheitsstadium und Aktivität ist das zwischen 14-tägig und dann aber auch 4 oder 6 Wochen. Ja? Das heißt, es ist immer ein bisschen abhängig, ist es gerade eine ganz aktive Phase oder haben wir die Erkrankung auch ein bisschen ausgebremst und kommen die Abszesse halt nicht mehr so häufig. Und dann kann man auch die Intervalle verlängern. Und wesentlich ist zum Beispiel ja auch bei der Patientenedukation, es ist ja das Verständnis für die Risikofaktoren. Die Patienten haben ja in ihrer Krankheitsgeschichte erlebt, wenn sie dann in so eine Notaufnahme gehen, weil der Abszess halt akut ist, dann sagt man halt, ja, achten Sie auf Ihre Körperhygiene. Und dann erhalten Sie so den Hinweis, ja, achten Sie mehr auf Hygiene. Und das hat dazu geführt, dass viele dieser Patienten sich das dann auch untereinander in Selbsthilfeforen kommuniziert haben und ganz viel antiseptische Lösungen zum Einsatz gebracht wurden. Und das ist alles fehl- und völlig überversorgt. Das heißt, sie haben durch dieses immer wieder auf die Hygiene angesprochen zu werden, so eine innere Schleife entwickelt, ich bin unsauber, und haben dann gedacht, sie müssen mit Antiseptika arbeiten, ja, und haben sich auch Waschlösungen besorgt, die für Intensivstationen gedacht sind, um dort MRSA-Patienten zu dekontaminieren. Und alleine das, dass wir das geschafft haben, ja, zu vermitteln, das ist falsch, pflege dich wie eine Frau, pflege dich wie ein Mann, ja, nimm das, was dir Spaß macht, ja. Und wir haben gemerkt, die Hautbilder wurden besser.
Ja, toll.
Das hat auch also, Einfluss. Und alleine das zu vermitteln, ist schon wichtig. Und dazu braucht man Zeit. Man braucht Vertrauen. Weil die Patienten fühlen sich erstmal stigmatisiert. Ja. Und das Thema Rauchen oder Übergewicht ist dann schon ein sehr intimes Thema.
Ja.
Weil sie verinnerlicht haben, ich bin zu dick und deshalb habe ich das. Das ist aber nicht so. Ja? Sondern man muss immer die Zusammenhänge erklären und den Menschen Wege zeigen, mit ihren Risikofaktoren so umzugehen, dass sie sie auch im Alltag verändern können.
Ja.
Und das macht eine tragfähige Arzt-Patienten-Beziehung, Pflege-Patienten-Beziehung aus. Und das ist der Wert der Zentren.
Hm. Absolut, sehe ich auch. Dennoch, wir wissen, alle Ressourcen sind knapp, Zeit ist knapp, Fachleute sind knapp und wir müssen gucken, wie kriegen wir das trotzdem hin, diesen 1% der Leute zu versorgen. Und da hatte ich ihn ja, wie gesagt, schon angesprochen, da können ja auch technologische Lösungen eine Hilfe mit sein, die zum Beispiel diese Edukation, von der Sie gerade sprechen, nicht ausschließlich, aber mit auch übernehmen und zwar zwischen den Kontakten in ihren Zentren, dass die Patienten auch da einen Ort haben, wo sie sich aufgehoben fühlen und zwar in und das hatten Sie gesagt, da sind Sie schon dabei in der Entwicklung einer digitalen Gesundheitsanwendung, was ich finde, sich also mehr als auf der Hand liegt, dass das eine zusätzliche ergänzende Maßnahme ist, wo die Patienten auch die Journey über, also die ganze Zeit gut abgebildet werden kann und durch solche Aufklärungsvideos und durch Edukation die Patienten zusätzlich unterstützt werden und auch sie mit in diesen Zentren unterstützen, weil die Patienten schon wie aufgeklärter kommen. Was denken Sie dazu? Sie haben das ja angesprochen, dass das schon geplant ist.
Genau. Also die DIGA steht ja kurz vor der Fertigstellung. Der erste Probelauf hat sie schon hinter sich. Sie soll quasi im Jahr 2025 an den Start gehen. Und es ist genau so gedacht, dass sie hilft bei der Unterstützung, zum Beispiel Lebensstiländerung, dass sie Tipps gibt zur Hautpflege, dass sie Tipps gibt zum Läsionsmanagement.
Ah, dann kommt sie schon ins BfArM-Verzeichnis. Also ist er schon soweit?
Also das wird also wir streben das an, dass sie ab Mitte nächsten Jahres verfügbar ist, auch über das BfArM-Verzeichnis.
Super.
Verschreibungsfähig.
Sehr gut.
Und wir möchten halt auch, wir haben auch mit den Selbsthilfegruppen gesprochen, in der DIGA wird es auch einen Teil geben, wo die Patienten für Patienten schreiben. Ja, weil es gibt halt Themen, die müssen erstmal untereinander besprochen werden, bevor man sie dann in die Sprechstunde trägt.
Das heißt, also, Sie machen eine Community, Community-Funktion, bauen Sie da ein?
Die Community, nein, am Anfang geht es darum, Patienten haben Texte für Patienten geschrieben. Ja, damit man sich wiederfinden kann.
Ah, okay,
und da werden Themen besprochen, wie zum Beispiel Sexualität.
Ja, richtig, ganz
und
richtig.
Und wenn man sich dann erstmal so zurückziehen kann, das auf sich wirken lassen kann, bevor man dann mit seiner Gynäkologin oder mit seinem Dermatologen über das Thema spricht.
Und das,
das haben Sie jetzt ergänzt.
Das haben Sie dort mit in die DIGA eingebaut.
Genau.
Sehr klug. Sehr klug. Denke ich auch, das sind Elemente, die ich auch mittlerweile, wenn ich DIGAs entwickle, mit auch verwende. Dass auch wenn es jetzt natürlich regulatorisch nicht möglich ist, da schon Communities mit reinzubauen. Aber diese Peer Groups sind unfassbar wichtig, sich darin wiederzuerkennen. Ja. Mhm. Ja, also das finde ich eine tolle und gute Entwicklung, bevor wir weitergehen noch mal zu den Kassen zurück, weil das ist ja ganz wichtig. Alles muss irgendwie finanziert werden und die entsprechenden Leute und auch natürlich auch die Ärzte, die da interessiert sein können, auch selbst bei sich so ein Zentrum zu eröffnen, wollen natürlich wissen, was da noch so hintersteckt. Und zwar der Weg zu all dem, oder jetzt habe ich einen Knoten im Kopf nochmal. Ich wollte nochmal zurückkommen auf den MSD-Gesundheitspreis. Also, Diese Studie ist ja schon ein bisschen her, die Zentren gibt es jetzt auch. Und wie kam es denn dann, dass Sie sich denn da beworben haben? Na, weil wir merken ja, Sie brauchen da weiter Unterstützung. Wer kam denn auf die Idee und wie war so der Prozess dahin oder der Weg dahin? Von den Gräber.
Also wir haben uns im Team darüber unterhalten, ja, als die Ausschreibung kam. Ja, haben wir gesagt, ja, da gibt es einen Preis für gute Versorgungsprojekte in der Praxis. Ja, ja. Und wollen wir uns da nicht bewerben? Weil das ist ja auch unser Anliegen und das ist ja auch quasi 1% der Bevölkerung ist nicht wenig, aber es ist jetzt halt auch keine klassische Erkrankung, die immer im Fokus von allen steht, wie zum Beispiel koronare Herzkrankheit oder PAVK, also Herz-Kreislauf-Erkrankung oder Krebs. Und dann haben wir gesagt, wir glauben ja, dass unser Projekt ganz gut ist, wir haben tolle Ergebnisse erzielt. Wir schauen jetzt mal, ob wir auch die Gütekriterien der Jury erreichen können und bewerben uns einfach mal. Das war mehr so spontan motiviert.
Okay. War der Bewerbungsprozess aufwendig? Nee, ne?
Der Bewerbungsprozess war schon ein bisschen aufwendig, aber er ist machbar, definitiv. Ja. Und wir haben auch im Bewerbungsprozess schon, als wir dann nominiert waren, also wo wir noch nicht Preisträger waren, sondern nominiert, haben wir das schon quasi als Erfolg gesehen und das hat uns beflügelt. Und wir wollten unbedingt den Publikumspreis gewinnen. Ja, das hatten wir dann gesagt, wir wollen wenigstens den Publikumspreis gewinnen und haben dann nochmal das Thema in die Öffentlichkeit gebracht, Pressemitteilung gemacht, LinkedIn-Posts, ja, Social Media, die Selbsthilfegruppen angerufen und jedem Gesundheitspolitiker, den wir getroffen haben, haben wir es auch nochmal erzählt. Ja? Und das heißt, wir haben auch da in dieser Zeit, wo wir drum, ich sag mal so, gekämpft haben, den Publikumspreis zu erzielen, haben wir schon neue Kontakte geknüpft. Und das war dann, waren das auch gute Kontakte.
Ja. Herr Dr. Kirschner, das ist sozusagen die Perspektive drumherum jetzt aus der ärztlichen Sicht und aus der Sicht, also für Sie mit dem Schwerpunkt ist das natürlich auch eine tolle Bestätigung und ein tolles Feedback. Wie reagieren oder wie ist so der Austausch mit den anderen niedergelassenen Dermatologen? Sind die dafür offen? Sind die eher kritisch? Was beschäftigt die? Sagen die, ja klar, ich mache hier so ein Zentrum auf, ich möchte sozusagen an diesem Prozess, an diesem Projekt teilnehmen. Wie ist da so die Stimmung?
Die meisten Kollegen möchten ihre Patienten gut versorgt wissen. Das große Problem, das wir oft haben, ist, dass es an vielen Stellen einfach letztendlich entweder unbezahlbar ist oder für viele einfach, weil es eine sehr komplexe Erkrankung ist, zum Teil sich einfach überfordert fühlen von den vielen Aufgaben, die da anstehen. Das heißt, wenn man denen quasi ein Tool an die Hand gibt, wie sie quasi schneller ihre Patienten gut versorgen können oder verschiedene Aspekte gut abdecken können, dann hilft das denen schon ganz massiv. Das muss man ganz ehrlich sagen. Andererseits muss man natürlich sagen, die Versorgung von nicht operativen Patienten ist in Deutschland generell sehr viel schlechter gestellt als die Versorgung von Operativen. Und das ist halt ein großes Problem.
Ah, das ist ein Satz, den werde ich garantiert hier ganz besonders aus unserem Interview herausheben. Das mögen natürlich alle chirurgischen Fächer nicht so gerne hören, aber ich stimme Ihnen vollkommen zu. Ja, alles, was man schneiden kann oder was man zusammenflicken kann, hat immer einen höheren Wert als die Themen, die es nicht haben. Und das ist auch eine Metapher, aber das erzähle ich auch häufig meinen Patienten, wo ich dann sage, also jetzt aus einem völlig anderen Gebiet, dass ich sage, wenn Patienten wirklich depressiv sind und es ihnen wirklich schlecht geht und ich sage, sie sind gerade sehr sensibel, es funktioniert gerade nicht und die es nicht akzeptieren, dann sage ich dann immer gerne, wenn sie jetzt mit einem gebrochenen Bein in die Notaufnahme hüpfen würden, dann würden sie auch nicht sagen, ich mache es allein und krieg's alleine hin. Ja? Also bei diesen Themen ist in der Gesellschaft ein völlig anderer Wert und eine ganz andere Akzeptanz als bei den nicht-chirurgischen Fächern. Ja, stimme ich zu. Was würden Sie denn, oder haben Sie, das haben Sie doch gemeint, Herr Dr. Kirschner, ne?
Ja, ja, ja.
Naja, genau. Was würden, wenn Sie sich da eine Sache wünschen würden, ganz genau, für die Dermatologen da draußen, die jetzt dann in hoffentlich auch nächstes Jahr ihre digitale Gesundheitsanwendung diesen Patienten auch anbieten können, was wäre das zusätzlich zu dem und was ist das Wichtigste aus Ihrer Perspektive?
Das ist tatsächlich schwierig zu beantworten, weil da immer die Frage ist, wo fängt man an? Also ich denke, dass man vor allem die Zeit gebürtigt werden muss, die ich am Anfang brauche, um einen Patienten auf den wichtigen, richtigen Weg zu machen. Und es ist natürlich so, dass in dem Moment, wenn wir uns vernetzen, wenn wir uns auf Fortbildungen begegnen, dass es oft sehr, sehr viel hilft. Ich muss nicht alles allein machen. Manchmal muss ich einfach nur eine gute Idee haben, wo ich einen Patienten hinschicken kann, dass der gut versorgt ist. Allein das hilft oft schon deutlich, deutlich weiter.
Finden Sie die Vernetzung denn gut unter den Dermatologen?
Große Frage. Generell, glaube ich, ist sie nicht schlecht. Es gibt nicht sehr viele Dermatologen in Deutschland. Wir sind eine sehr kleine Fachgruppe. Mhm. Wir sehen uns häufig auf Veranstaltungen, die gut besucht sind. Also von daher, man erreicht schnell eine große Anzahl von Dermatologen. Das ist sicherlich gut. Es ist immer Raum nach oben, gell? Es ist immer Verbesserungspotenzial da.
Ja. Frau Grebe, nachdem Sie dann auf die Bühne gerufen worden sind, ich habe gesehen, ich habe in der Reihe hinter Ihnen gesessen und habe das beobachtet, wie Sie sich alle so von ganzem Herzen gefreut haben und dann gleich zweimal. Was ging Ihnen da durch den Kopf und was hat sich jetzt also wirklich unmittelbar seitdem entwickelt mit diesem Fokus, dass Sie diesen Preis gewonnen haben, was wirklich eine große, große Auszeichnung ist für Ihre Arbeit?
Also wir haben uns irre gefreut, weil wir hatten unser ganzes Bestreben war ja, den Publikumspreis zu erreichen. Und weil wir gedacht haben, das wäre ja schon eine Auszeichnung, weil dann nehmen das die Menschen ja auch wahr, das Projekt. Ja. Und als wir dann den ersten Rang erreicht haben, waren wir so überwältigt, dass wir an dem Abend eigentlich sprachlos waren vor Freude. Ja, es war so eine, wir haben gar nicht damit gerechnet, dass das so kommen würde und haben uns dann halt auch total gefreut. Das, was halt beim MSD-Preis für uns schön war, waren die Kontakte, die wir knüpfen konnten. Ne? Das heißt, wir haben auch von den anderen Nominierten nochmal Dinge mitgenommen, wo ich denke, das kann man auch gegebenenfalls nochmal integrieren. Ja, also bestimmte Sportsachen waren zum Beispiel ein Thema. Oder wir haben auch nochmal mitgenommen, dass man schauen muss, wenn jemand eine Depression hat, wie findet er dann wieder in den Beruf? Was sind denn, wenn ein halbes Jahr auf einen Termin beim Therapeuten warten muss? Ne? Was kann man in der Zwischenzeit noch unterstützend tun? Also das sind auch nochmal so Aspekte, die sind uns dann nochmal mehr in Fokus gerückt. Und was ich halt auch sehr spannend fand, war das Speed-Dating mit den Krankenkassen. Und wir werden auch da an der Stelle weiterarbeiten und schauen, dass wir auch diese Krankenkassen noch überzeugen, halt in den kollektiven Vertrag einzusteigen. Und das, was wir jetzt als nächstes machen werden, ist jetzt die DIGA fertig. Dann schauen wir nochmal, dass wir die Patienteninformationen nochmal aktualisieren. Die sind weil es gibt ja wieder neue Leitlinien, neues Wissen und da müssen ein paar Sachen aktualisiert werden, so dass wir die dann auch auf der Projektwebseite, die wir nach wie vor betreiben, wo man sich auch bewerben kann, wo auch Patienten uns mal anschreiben, wenn sie einen Rat brauchen oder uns auch mal Bilder schicken, wie sie quasi ihre Läsionen versorgen sollen. Das klappt alles noch. Mhm. Und wir möchten das halt verstetigen. Und dann wäre es halt auch schön, wenn wir es schaffen könnten, die Zentren zeitnah hochzufahren, weil im Moment fahren Patienten manchmal auch 100 Kilometer in so ein Zentrum. Und alle 14 Tage ist das schon sehr anstrengend.
Also wenn jetzt hier eine Dermatologin oder ein Dermatologe oder ein Wundmanager auch in so ein Zentrum in der Dermatologie zuhört, darf der die sich bei Ihnen melden? Suchen Sie da Leute konkret?
Ja, es gibt auf der Webseite einen einen Bewerber-Link, wo man sich quasi als Interessent für ein Akne-Inversa-Zentrum registrieren lassen kann. Und dann nehmen wir auch Kontakt auf und halten die Menschen, wir haben auch schon Bewerber, die sich über die Webseite gemeldet haben, und die schreiben wir an und sagen, wir sind jetzt im Stand, wir diskutieren immer noch, der Vertrag ist noch nicht verfügbar, aber wir melden uns, sobald es Neues gibt.
Okay, also jetzt mal so zum Ende kommt, zusammengefasst, wenn Sie jetzt, wir haben ja jetzt hier viele verschiedene Hörergruppen oder Zielgruppen, die jetzt hier diesen Videocast und Podcast mit anhören, und jetzt würde ich gerne mal so zum Ende von Ihnen jeweils einen Appell oder einen Wunsch haben, den Sie an die jeweilige Gruppen richten. Herr Dr. Kirschner, was würden Sie gerne den Kolleginnen und Kollegen da draußen gerne mitgeben im Zusammenhang mit diesem Projekt und mit dieser Patientengruppe? Was ist so das Beste, was Sie sich jetzt so fürs nächste 1-2 Jahre wünschen? Und was würden Sie den Kollegen gerne sagen?
Dass Sie die Patienten quasi nicht wegschicken, sondern dass sie den Mut haben, die zu betreuen, denen auch sagen können, ihr habt Möglichkeiten, es gibt viele verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Wir sind auch nicht allein. Wir können schauen, dass wir den Patienten so unterbringen, dass quasi verschiedene Aspekte abgedeckt werden, sodass er nicht allein dastehen muss. Also das ist das große Problem bei vielen Patienten, die wurden weggeschickt oder die wurden nicht ausreichend versorgt, und das muss nicht sein. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, und es gibt auch sehr viele Sachen im Moment, die man machen kann, einfach um den Patienten das Leben zu verbessern mit vielen kleinen Schritten. Auch wenn ich die Erkrankung nicht heilen kann, kann ich trotzdem sehr, sehr viel machen, auch in der Praxis selbst schon.
Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Freundin Grebe, ja. Was würden Sie einem Politiker oder Politikerin sagen, die jetzt hier hört, in 2-3 Sätzen? Was ist das Wichtigste für Sie?
Das Wichtigste ist, dass wir unser Gesundheitssystem so ausgestalten, dass wir die Menschen während der Erkrankung in einem Pfad begleiten können, also in einem Konzept begleiten können, und dass wir wegkommen von einem auf Einzelleistung fokussierten Gesundheitssystem. Und ich möchte auch die anderen Sozialgesetzbücher mehr berücksichtigen. Also man würde deutlich besser chronisch kranke Menschen versorgen können, wenn wir regionale Strukturen hätten, in dem die Planung alles umfasst, die Gesundheit, das Soziale, die soziale Sicherung, die Wiedereingliederung in den Beruf. Ja. Also auch für Akne Inversa Mensch ist die Wiedereingliederung in den Beruf ein großes Thema. Das kann ich aber nicht über die Krankenversorgung leisten. Ja? Ich brauche andere Partner. Und wir brauchen ein besser vernetztes System.
Also
Politiker müssen mutig sein, auch alte Zöpfe einfach mal abschneiden.
Ja. Dafür dürfen Sie erstmal sozusagen das erstmal verstehen, ne? Und ich hatte ja auch, glaube ich, beim MSD Gesundheitspreis bei dem einen Vortrag habe ich, glaube ich, gesagt, wie relevant das, egal welches Projekt da war, immer wieder der Blick auf dieses biopsychosoziale Modell ist, ne? Dass wir nicht nur von einer Seite kommen, sondern von vielen verschiedenen Seiten. Und wenn ich weiß, da ist jemand, ich habe Akne Inversa, aber da ist gleichzeitig jemand, der mir bei der Wiedereingliederung hilft, ja, dann reduziert das wieder Stress. Wenn ich reduzierten Stress habe, habe ich eine geringere Cortisolausschüttung, und dieses Cortisol hat auch wieder einen Einfluss auf Akne Inversa. Herr Dr. Kirschner, ich hoffe, da liege ich jetzt richtig. Besser. Die Dermatologen wollen immer Cortisol haben. Okay, also, aber es ist sicherlich vorteilhaft, da auch eine geringere Sympathikusaktivierung zu haben bei dieser Erkrankung, oder? Ja, okay, gut. Und das zeigt sich da mal wieder, ne, dass es immer diese Interdisziplinarität ist, aber dass sich nicht in unserem Sozialsystem abbildet, und das darf geändert werden. So, und zum Schluss zu den Krankenkassen. Was würden Sie da einen Appell? Was brauchen Sie ganz konkret, damit Sie auch wirklich hier gut rausgehen und was für sich mitnehmen, was ich sehr, sehr schön finden würde, wenn das in die Struktur kommt und in eine Versorgung, die ja diese Patienten berücksichtigt.
Wir brauchen einen Versorgungsvertrag. Man nennt das Vertrag zur besonderen Versorgung nach § 140 Sozialgesetzbuch und dem sollen alle gesetzlichen Krankenkassen beitreten. Das heißt, dass nicht jede Kasse einen eigenen Vertrag macht, sondern dass die Einschreibeverfahren für die Zentren dann wirklich handelbar sind, dass sie einfach sind und dass die Patienten auch einfach mit ihrer Krankenkassenkarte zu einem Zentrum gehen können und dort aufgenommen werden. Und wir hätten gern, dass alle Kassen mitmachen, weil es ist 1% der Bevölkerung und dann weiß halt jede Kasse, es ist ungefähr vielleicht auch 1% meiner Versicherten. Ja? Und wir könnten die Progression so stopfen, also so stagnieren lassen, ja, dass wir wirklich die ganz schweren Verläufe über Jahre hinausziehen, wenn nicht gar ganz vermeiden. Und das wäre ein wirklicher Erfolg.
Ja, definitiv. Habe ich zum Schluss noch, liegt Ihnen noch irgendwas oder im Kopf oder auf der Zunge, wo Sie sagen, Herr Dr. Kirschner, das würden Sie noch gerne loswerden, das ist Ihnen wichtig im Rahmen dieses Projektes Ismael, im Rahmen des Preises, den Sie gewonnen haben, was ich jetzt noch nicht gefragt habe.
Ich denke, ganz wichtig ist tatsächlich, dass man das komplette Versorgungspaket abdeckt.
Ja.
Also im Moment ist es ja tatsächlich so, ich kriege vielleicht Einzelleistungen oder kann die nochmal kodieren. Aber dass ich halt wirklich sagen kann, ich kriege im Grunde die gesamte Patient Journey und die alle Behandlungsoptionen adäquat vergütet. Das ist halt tatsächlich das, was fehlt.
Ja.
Auch innovative Versorgungsprojekte oder so. Also ich kriege nichts extra für die Wundversorgung. Und das ist sehr aufwendig. Ich kriege nichts extra für Leittherapie in der Regelversorgung. Zum Teil müssen wir das bei den Kassen beantragen und kriegen es dann nicht genehmigt. Das sind alles so Punkte, die mit abgedeckt werden müssen im Grunde. Also ich brauche ein umfassendes Projekt. Wenn ich einen Patienten dreimal im Quartal sehe, habe ich deutlich mehr Aufwand wie einen Patienten, den ich nur einmal im Quartal sehe.
Gut.
Und wir darf ich dazu
ja,
noch was
Frau
sagen?
Also ja, Sie wirklich, dürfen auch noch was sagen.
Das Problem ist, wir müssen das Konzept, so wie es erprobt ist, umsetzen. Weil es gibt auch wirklich jetzt die Tendenz, Einzelelemente da rauszubrechen und die in die Regelversorgung zu bringen. Es ist ein multimodaler Ansatz.
Ja,
und
ja,
der ist erfolgreich.
Ja,
ja. Und deshalb ist auch das, also wir sind ja bereit, dieses Konzept auch weiterzuentwickeln. Ja? Wir wollen ja nicht stehen bleiben. Aber es muss erstmal damit starten wieder, wie wir es erprobt haben.
Ja.
Mit all seinen Facetten.
Ja, also ich wünsche Ihnen fürs nächste Jahr, ich bin mir sicher, Freundin Kribbe, mit Ihrer Energie und mit Ihrem Enthusiasmus und mit dem, was Sie schon bereits erreicht haben und mit diesem Preis im Hintergrund, werden Sie viel erreichen. Ich werde nächstes Jahr das ganz aufmerksam verfolgen, wie hoffentlich noch mehr und mehr Akne-Inversa-Zentren entstehen und natürlich auch die DIGA in die Versorgung kommt und auch die Dermatologen diese dann hoffentlich gut nutzen und einsetzen und verstehen, an welcher Stelle sie unterstützend sein kann, besonders für diese Patientengruppe, die eher so im Hintergrund ist oder wo man gar nicht weiß, was mache ich denn mit denen. Und dadurch fühlen sich natürlich die Kolleginnen und Kollegen auch unterstützt. Vielen Dank, dass Sie meine Gäste waren und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung und Ihnen auch eine schöne Adventszeit.
Danke.
Danke Ihnen auch.
Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse, hier bei dieser Folge zuzuhören. Vielleicht hast du auch ein Innovationsprojekt an deiner Klinik, an deiner Universität oder auch in der Praxis, dass es wert ist, vorgestellt zu werden. Auch dieses Jahr gibt es wieder den MSD Gesundheitspreis 2025, wo du dich zu gegebenen Zeitpunkt im Frühjahr 2025 bewerben kannst. Mit dem Ziel natürlich nicht nur einen Preis zu gewinnen, sondern auch deine Lösung, eure Lösung mit in die Versorgung zu bringen um ja, die Gesundheit der Betroffenen nachhaltig zu verbessern und auch vielleicht bei dir die soziale Teilhabe zu stärken. Wenn ihr selbst ein innovatives Projekt habt, immer los und nutzt diese Chance. Zum Ende möchte ich mich noch bedanken bei MSD Sharp und Dome GmbH, die diesen Podcast hiermit unterstützt haben. Vielen Dank, wo immer du auch bist. Alles Gute und bis bald. Alexandra.